Hallo, hier ist wieder Aufgeklärt Staunen mit der Frage, warum soll es überhaupt Menschen geben? Zugegeben, die Frage wirkt abgehoben, akademisch verspielt, fast belanglos. Nicht, weil wir gute Antworten hätten, sondern weil sie sich gewöhnlich nicht aufdrängt. Doch inzwischen gibt es triftige Gründe, die Frage, warum soll es überhaupt Menschen geben, ernsthaft zu stellen. Der Biochemiker Erwin Chargaff schrieb einmal: Es existieren zwei Kerne, die der Mensch niemals hätte berühren dürfen: den Atomkern und den Zellkern. Das Wissen hierüber könnte uns eines Tages zum Verhängnis gereichen. Denn was wir begreifen, können wir auch zerstörerisch einsetzen. Die Naturkräfte, die unser Dasein ermöglichen, könnten es beenden. Die Gefahr der Selbstvernichtung ist real. Nukleare Waffen, Atomkraft, Umweltzerstörung, Klimakrise, Erderhitzung, Wasserknappheit, Dürren, Pandemien. Nicht nur natürliche Alterungsprozesse oder kosmische Katastrophen bedrohen die Menschheit, ihr eigenes Handeln tut es ebenso. Damit hat sich die Lage der Menschheit grundlegend verändert. Seit einigen Jahrzehnten kann die Menschheit selbst über ihren Fortbestand entscheiden. In der Geschichte gab es bisher nur Teilvernichtungen, durch Epidemien oder Kriege etwa. Die Macht zur vollständigen Auslöschung der Menschheit schrieb man früher höchstens äußeren Mächten zu: Gott, Asteroiden, Außerirdischen. Heute dagegen liegen die Mittel bei uns selbst. Mit den vorhandenen Atomwaffen könnten wir uns mehrfach auslöschen. Das alles zwingt schon zur Frage: Soll es denn überhaupt eine Menschheit geben? Ist ihr Überleben ein ethisches Gebot? Angesichts der Möglichkeit zur nuklearen und klimatischen Selbstzerstörung gewinnt diese Frage höchste Dringlichkeit. Dabei ist ihre Bejahung keineswegs selbstverständlich. Denn es gibt ernstzunehmende Zweifel an der Existenzwürdigkeit der Menschheit. Auf der Erde existieren mehrere Millionen Arten von Organismen. Unzählige Pflanzen- und Tierformen zeugen von einer verschwenderischen Variationsbreite der Natur. Die Artenvielfalt ist nach wie vor gigantisch. Der Reichtum an Farben und Formen überwältigend. Doch wenn es pflanzliche und tierische Lebensformen in solche Fülle gibt, wozu braucht es dann noch den Menschen? Warum sollte es über die vielgestaltige Natur hinaus ausgerechnet uns geben? Angenommen, die Menschheit existierte nicht, was würde dem Universum fehlen? Friedrich Nietzsche formuliert hierzu eine radikal ernüchternde Perspektive. Ich zitiere: Wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt, es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war. Wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Zitat Ende. Der Mensch scheint eine bedeutungslose Episode der Naturgeschichte zu sein, unerheblich und entbehrlich. Heute beklagen wir mit gutem Grund die sich zuspitzenden ökologischen Krisen. Die Zerstörung natürlicher Lebensräume, das Artensterben, die Ausrottung zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, den dramatischen Verlust an Biodiversität. Der Mensch ist ein anstrengender Gast der Erde. Doch zugleich gilt, bereits ohne menschliches Zutun sind im Verlauf der Evolution mehr als 99% aller jemals existierenden Arten auf natürliche Weise ausgestorben. Wie schlimm wäre es also, wenn es eines Tages auch die Menschheit treffen sollte. In der Kulturgeschichte wurden zahlreiche Antworten auf die Frage nach dem Sinn der menschlichen Existenz entworfen. Besonders prägend sind die Überlegungen der antiken Griechen. Pythagoras und Anaxagoras etwa betonen, der Mensch existiert, um den harmonischen Aufbau des Kosmos zu betrachten und zu bewundern. Die Natur habe uns als Zuschauer des großen Schauspiels der Natur hervorgebracht. Denn die Natur wolle nicht nur flüchtig angesehen, sondern aufmerksam betrachtet werden. So formuliert es anschließend auch der römische Kaiser Marc Aurel. Ähnliche Gedanken finden sich in religiösen Deutungen, in denen der Fokus auf Gott liegt. Der Astronom Tycho Brahe schreibt etwa, der Mensch sei auf Erden, um Gott, den Schöpfer, in seinen Werken zu erkennen und zu preisen. Der romantische Naturphilosoph Friedrich Wilhelm Joseph Schelling radikalisiert im 19. Jahrhundert diese Vorstellung noch. Die Menschheit existiere, um ein Bedürfnis Gottes zu erfüllen, nämlich von einem seiner Geschöpfe erkannt und für seine Schöpfung gelobt zu werden. Bei Hegel schließlich erhält diese Idee eine wieder andere Wendung. Der Mensch ist da, damit das Universum im menschlichen Geist zu sich selbst kommen kann. In der reflektierten Betrachtung der Wirklichkeit erkenne sich die Welt selbst. Der Mensch wird zum Selbstbewusstsein des Universums. Martin Heidegger spricht im 20. Jahrhundert vom Menschen als Hüter oder Hirten des Seins. All diese Entwürfe formulieren hohe, ja pathetische Gründe für die Existenz des Menschen. Doch in der Ausnüchterungszelle rationaler Kritik lassen sich diese hochfahrenden Ideen zur Klarheit bringen. Sie alle schreiben dem Menschen eine kosmische Sonderstellung zu, die sich weder empirisch noch zwingend begründen lässt und die angesichts der ökologischen Folgen menschlichen Handelns zunehmend fragwürdig erscheint. Nehmen wir uns doch nicht so wichtig. Wir sind weder als Hüter des Seins vorgesehen, noch als Zeugen göttlicher Macht oder als Selbstbewusstsein der Welt. Der Mensch ist kein Zielpunkt der Naturgeschichte, sondern ein zufälliges Produkt evolutionärer Prozesse, die keineswegs auf seine Hervorbringung hin angelegt waren. Im Gegenteil. Die Geschichte des Lebens ist vor allem eine Geschichte des Verschwindens. Phasen massenhaften Aussterbens prägen den Verlauf der Evolution. Allein im sogenannten Perm vor rund 290 Millionen Jahren sollen etwa 75% aller Landlebewesen ausgelöscht worden sein. Und ohne das Aussterben der Dinosaurier vor ungefähr 65 Millionen Jahren hätten sich die winzigen Säugetiere, die damals nur in ökologischen Nischen überleben konnten, kaum weiterentwickeln können. Aus ihnen ging vor etwa 2 Millionen Jahren die erste Menschenform hervor. Den modernen Menschen gibt es überhaupt erst seit rund 40.000 Jahren. Weit davon entfernt, der strahlende Höhepunkt oder gar der Endzweck einer auf ihn zulaufenden Naturentwicklung zu sein, ist der Mensch lediglich das Ergebnis eines wechselvollen Evolutionsdramas. Ein winziger Zweig an einem Ast des üppigen Baum des Lebens. Selbst bei größtem Wohlwollen ist kaum zu erkennen, warum es also den Menschen geben soll. Zumal die Menschheit als Ganze, unabhängig von Atomkrieg oder Klimakatastrophe, ohnehin aussterben wird. Lange bevor unsere Sonne ihren nuklearen Brennstoff verbraucht hat, wird der Mensch bereits Geschichte sein. Diese Perspektive findet sich eindrucksvoll schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei Lord Byron. In seinem Gedicht »Dunkelheit« hat die Sonne aufgehört zu scheinen. Licht und Wärme sind verschwunden. Der Wind ist verstummt. Alles Leben, auch das Menschliche, geht allmählich zugrunde. Am Ende herrscht nichts als Finsternis im Weltall. Heute würden wir sagen, ein Strahlungsfeld nahe dem absoluten Nullpunkt. Aus dieser Sicht kann der Mensch nicht Adressat der kosmischen Veranstaltung sein. Sein Dasein vollzieht sich unterhalb jeder kosmischen Relevanz. Die unendlichen Weiten des Alls mit ihren 100 Trilliarden Sonnen, die Unermesslichkeit von Raum und Zeit führen uns die Geringfügigkeit unseres Daseins im großen Ganzen unmissverständlich vor Augen. Wie können wir uns unter solchen Bedingungen eine besondere Wichtigkeit zuschreiben? Wir alle, eingeschlossen die heutigen Autokraten, die sich für geschichtsmächtig halten. Räumlich winzig und zeitlich flüchtig sind wir ausnahmslos unwichtig, ohne jede bleibende Bewandtnis. Oder um es mit Theodor Fontane in Effi Briest zu sagen, ich zitiere, es ist nicht so viel mit uns, wie wir glauben. Verständlicherweise wehren wir uns gegen eine solche Herabsetzung. Wir bestehen auf der besonderen Würde unseres Geistes, auf Vernunft, Personalität und Selbstbewusstsein. Gewöhnlich halten wir daher auch an der Vorstellung fest, es müsse uns geben, weil dem Menschen trotz aller Einwände ein eigener ideeller Wert zukommt. Doch unsere 8 spezifischen Eigenheiten vermögen eine solche Wertbesonderheit nicht zu begründen. Gewiss bestehen Unterschiede zwischen uns und anderen Lebewesen. Dennoch stimmen unsere Gene zu nahezu 99% mit denen der großen Menschenaffen überein. Und auch unser Gehirn unterscheidet sich weder anatomisch noch physiologisch grundlegend von den Gehirnen anderer Wirbeltiere. Aus diesen vergleichsweise wenigen biologischen Differenzen mögen Vernunft, Geist und Personalität hervorgegangen sein. Ein Wert an sich lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Denn es ist nicht einsichtig, warum der Besitz von Vernunft oder Personalität bereits einen eigenständigen Wert darstellen, gar die Heiligkeit der Person begründen soll, aus der sich dann folgern ließe, warum es Menschen geben müsse. Selbst wenn man die Idee der Person säkular, profan oder humanistisch interpretiert, lebt auch diese Idee der Person doch meist von traditionellen religiösen Wertannahmen, ohne solche offen zu benennen. Die Auffassung, Geist und Vernunft seien Werte an sich, ist ein Nachhall des überholten Glaubens, der den Menschen als Krone der Schöpfung und als Ebenbild Gottes verstand. Erst im Resonanzraum dieser religiösen Deutungen lässt sich begründen, warum es eine Menschheit geben soll. Allerdings verlieren gerade diese Vorstellungen heute zunehmend ihre Überzeugungskraft. Demgegenüber, so unerquicklich es ist, dies auszusprechen, lassen sich rasch Gründe anführen, warum es eher keine Menschheit geben sollte. Ein kurzer Blick in die Geschichte genügt. Der überwiegende Teil der Menschheit führte und führt ein dürftiges, von Mangel geprägtes Leben. Unzählige Menschen leiden an Hunger, medizinischer Unterversorgung, Elend und Unterdrückung. Die Weltgeschichte bietet ein trostloses Schauspiel. Mit Walter Benjamin gesprochen, ist sie eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft. ein Tummelplatz gequälter und geängstigter Wesen, die, wie Arthur Schopenhauer sagt, ihr Dasein in unablässiger Mühe und steter Sorge fristen. Aber Millionen Zivilisten und Soldaten haben in Kriegen ihr Leben verloren. Noch heute sterben Hunderttausende in bewaffneten Konflikten und Bürgerkriegen. Hinzu tritt die erdrückende Übermacht der Natur. Erdbeben, Stürme, Krankheiten, der Tod. Warum sollte es Menschen geben, wenn man bedenkt, wie sorgenvoll und mühselig das Leben der meisten ist? Menschliches Leben trägt schwer an sich selbst. Jede Leichtigkeit ist einer ursprünglichen Beschwerlichkeit abgerungen. Niemandem wird das Leben einfach geschenkt. Jeder muss viel dafür tun, um es zu erhalten. Wer könnte da nicht bisweilen den alttestamentlichen Klagen Hiobs und Jeremias beipflichten, ich zitiere, »Warum musste ich aus dem Mutterleib hervorgehen, um Mühsal und Leid zu erleben? Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin.« Zitat Ende. In der hinduistisch-buddhistischen Tradition nehmen solche Überlegungen einen zentralen Platz ein. Das menschliche Leben erscheint dort häufig als leidvoller Kreislauf, aus dem Befreiung erhofft wird. Der Schriftsteller Eugen Roth bringt diese Perspektive lakonisch auf den Punkt. Ich zitiere wieder: »Ach, wie wäre alles gut, hätte Gott am sechsten Tag geruht. Er wär nur kommen bis zum Affen, die Menschen blieben unerschaffen.« Zitat Ende. Ziehen wir eine nüchterne Zwischenbilanz. Bislang sind wir vor allem auf Argumente gestoßen, die in Frage stellen, ob es uns Menschen überhaupt geben sollte. Die entsprechende philosophische Position nennt sich Antinatalismus. Anti bedeutet bekanntlich gegen, Natalismus so viel wie geboren werden. Der Antinatalismus plädiert folglich dafür, keine weiteren Menschen mehr zu zeugen. Das ist zweifellos ein radikaler Vorschlag. Er ist jedoch keineswegs menschenverachtend gemeint, im Gegenteil. Er versteht sich als zutiefst menschenfreundlich. Seine Empfehlung stützt sich nämlich auf eine rationale moralische Begründung. Wohlgemerkt leugnet der Antinatalismus nicht, dass es im Leben freudvolle Augenblicke und glückliche Phasen geben kann. Ebenso wenig spricht er bereits geborenen Kindern ihre Daseinsberechtigung ab. Im Zentrum des Antinatalismus steht allein die Frage, wie sich das Leid vermeiden lässt, dem die meisten Menschen auf dieser Erde ausgesetzt sind. Denn geboren zu werden bedeutet für die Mehrheit der Weltbevölkerung, vielfältige und oft schwere Nöte ertragen zu müssen. Es bedeutet zudem, irgendwann gebrechlich zu werden und auf unangenehme, nicht selten schmerzhafte Weise zu sterben. Nun gilt als weithin anerkannter ethischer Grundsatz, so zu handeln, dass niemand durch meine Handlungen leiden oder sterben muss. Jede Handlung, die unweigerlich Leid und Tod nach sich zieht, gilt als moralisch prekär, ja als verwerflich. Deshalb, so argumentieren die Antinatalisten, ist es ethisch geboten, das Zeugen neuer Menschen künftig einzustellen und den biochemisch induzierten Fortpflanzungsdrang zu überwinden. Bereits aus Liebe zu unseren möglichen Kindern sollten wir ihnen das Leben ersparen und damit auch Sorgen, Enttäuschungen, Gebrechen, Krankheiten, Sterben und Tod. Eltern verzweifeln oft am Grab ihrer früh verstorbenen Kinder und wünschen sich, an deren Stelle gestorben zu sein, um von ihnen den Tod abzuwenden. Doch spielt es dabei wirklich eine Rolle, ob man vor oder nach seinen Kindern stirbt? In jedem Fall mutet man ihnen doch den Tod zu, sobald man sie ins Leben ruft. Dass Eltern dies gewöhnlich weder existenziell noch moralisch belastet, liegt vor allem daran, dass sie meist vor ihren Kindern sterben. An der Tatsache jedoch, dass sie ihren Kindern den Tod auferlegen, indem sie sich ein Kind wünschen und es zeugen, ändert das wenig. Dieses zugegeben bizarre Beispiel führt zurück zur grundsätzlichen Frage: Lohnt es sich wirklich, für ein flüchtiges und oft beschwerliches Leben das mühsame Sterben und den Tod auf sich zu nehmen? Ist es sinnvoll, das vermeintliche Geschenk des Lebens anzunehmen, wenn es sich so häufig als schwere Last erweist? Eugen Roth bringt diesen Gedanken wieder lakonisch auf den Punkt. Ich zitiere: Ein Mensch erblickt das Licht der Welt. Doch oft hat sich herausgestellt, nach manchem trüb verbrachten Jahr, dass dies der einzige Lichtblick war. Zitat Ende. Nur darf man dieser Befürchtungen wegen möglichen Nachgeborenen tatsächlich das Leben vorenthalten? Antinatalisten beantworten diese Frage eindeutig mit Ja. Denn vorenthalten werden kann das Leben nur jemandem, der bereits ein Interesse am Leben hat. Wäre keiner von uns gezeugt worden, so wäre niemandem von uns etwas vorenthalten worden. Es hätte niemanden gegeben, dem das Leben hätte fehlen können. Niemanden, der sein Dasein vermisst, niemanden, der seine Existenz entbehrt. Aus dieser Perspektive bleibt die Vorzugswürdigkeit der Nicht-Existenz unbestritten. Was folgt daraus? Nach allem bislang Gesagten scheint es nicht zu gelingen, einen überzeugenden Grund dafür zu liefern, dass es Menschen geben soll. Stattdessen haben wir zahlreiche Argumente gefunden, die nahelegen, dass es Menschen besser nicht geben sollte. Außerdem wurde deutlich, dass die Menschheit, bildlich gesprochen, für die Welt als Ganze belanglos ist, ohne eigentliche Bewandtnis, ohne objektive Bedeutung. Was also nun? Warum soll es überhaupt eine Menschheit geben? Die Antwort scheint ebenso klar wie provokant. Es soll ja nicht. Die Menschheit soll ja gar nicht sein. Und doch ist jeder von uns nun einmal da. Mehr noch, die Natur hat es so eingerichtet, dass wir in der Regel auch da sein wollen. Ob wir wollen oder nicht. Das heißt, unser Dasein ist derart stark auf Selbsterhaltung programmiert, dass die Zustimmung zum eigenen Leben uns faktisch abgenommen ist. Sie entzieht sich weitgehend unserer freien Verfügung. Gewöhnlich konspiriert das Leben nicht mit dem Tod gegen sich selbst. Es ergreift nicht Partei gegen sich. Im Gegenteil, das Leben hält an sich fest, beinahe automatisch, oft ganz ohne ausdrückliche Zustimmung. Unsere natürliche Anhänglichkeit an das Leben setzt sich somit über die gewichtigen Einwände gegen das Leben hinweg. Deshalb lautet die eigentliche Frage auch nicht, ob die Menschheit existieren soll, sondern ob sie existieren will. Und wenn ja, ob und wie sie es kann. Philosophisch zugespitzt, wie ist eine Bejahung des menschlichen Lebens trotz seiner erdrückenden Beschwerlichkeit und seiner bedrückenden Belanglosigkeit überhaupt möglich? Nun stand es kosmisch und biologisch betrachtet keineswegs zu erwarten, dass wir jemals existieren würden. Und doch existieren wir. Jeder Einzelne. Keiner fehlt. Wir sind gewissermaßen vollzählig. Angesichts der Unwahrscheinlichkeit unserer Entstehung ist das höchst erstaunlich. Wäre die Naturgeschichte nur geringfügig anders verlaufen und hätten sich unsere Vorfahren nie begegnet, dann gäbe es uns nicht. Um ein Haar wären wir nicht zur Welt gekommen. Dieser Gedanke erfüllt oft sogar Menschen mit Schauder, die schwer an ihrem Leben tragen oder es nicht sonderlich mögen. Das Entsetzen darüber, beinahe nicht geboren worden zu sein, lässt uns spüren, wie sehr wir unser Dasein aller Beschwerlichkeit und Belanglosigkeit zum Trotz, dem Nichtsein, vorziehen. Zwar wäre uns nichts vorenthalten worden, wenn wir nie geboren worden wären, denn es hätte niemanden gegeben, dem etwas hätte fehlen können. Doch nun, da wir einmal da sind, wollen wir auch da sein. Auf Selbsterhaltung angelegt, bekundet der eigene Lebens- und Entfaltungsdrang, die Sorge um sich selbst und um die Nächsten, Familie und Freunde, dass wir das Sein höher bewerten als das Nichtsein. Im Drang nach Leben und Weiterleben, nach mehr Leben, ja nach mehr als bloßem Leben, nämlich nach Freiheit, Geselligkeit und Glück, vollzieht sich beinahe unbewusst eine positive Lebensbewertung, eine Bejahung des Daseins. Darum empfinden wir die Vorstellung, bald sterben zu müssen, solange wir uns noch vital fühlen, als alles andere als sympathisch. Das biologisch verankerte Selbsterhaltungsstreben trägt wesentlich dazu bei, dass sich der Gedanke, nie mehr, nie wieder zu existieren, wenn wir mal gestorben sein sollten, nicht charmant anfühlt. Denn dieses Nie wieder ist zweifellos eine verdammt lange Zeit. Mögen wir also kosmisch noch so nichtig, winzig und flüchtig sein, für uns selbst, für unsere Nächsten und Freunde bleiben wir wichtig, bedeutsam, erheblich. Und mögen wir bei der Frage zögern, ob wir lieber nicht gelebt hätten, nachdem wir nun einigermaßen Bescheid über das Leben wissen, so wünschen wir uns doch am Ende so gelebt zu haben, dass wir nicht bedauern müssen, geboren worden zu sein. Niemand hakt sein Leben ohne weiteres ab. So gibt es zwar keine rationalen Gründe, warum wir Menschen existieren sollten. Dennoch halten wir, unbeschadet aller existenziellen Bedrängnis und kosmischen Unerheblichkeit, unser Dasein für der Mühe wert, die es uns selbst und anderen bereitet. Unser Selbsterhaltungsstreben, unsere Lebensinteressen, die vielfältigen Formen gegenseitiger Wertschätzung, Anerkennung und Freundschaft, ebenso wie liberale, politische und soziale Rechte, helfen uns dabei, das eigene Leben trotz seiner kosmischen Bedeutungslosigkeit als für uns wichtig zu bejahen. Unser Leben ist zwar an sich bedeutungslos, bleibt aber für uns bedeutsam. Sollte nicht schon aus diesem Grund ernsthaft erwogen werden, die Erhaltung des Menschengeschlechts der Bewahrung von Kulturdenkmälern gleichzustellen, die Weltgemeinschaft gewissermaßen als Weltkulturerbe oder besser noch als Teil des Weltnaturerbes? Allerdings schreibt uns nichts und niemand vor, die Natur zu bewahren, statt sie kurz und klein zu schlagen. Ebenso wenig gibt es eine Instanz, die uns verpflichtet, Verantwortung für künftige Generationen zu übernehmen, Unterdrückung, Verelendung und Ungerechtigkeit zu bekämpfen oder Kriege zu vermeiden. Auch sagt uns nichts und niemand, dass wir die Menschheit vor ihrer möglichen Selbstvernichtung durch atomare oder klimatische Katastrophen schützen müssen. Ob wir all dies gewährleisten oder verhindern, hängt allein von uns ab. Es existiert kein Gesetz, das vorschreibt, die Art Mensch, Homo sapiens, unter Artenschutz zu stellen oder die Menschheit im Ganzen der Denkmalpflege anzuvertrauen. Nur wir selbst können uns die Freundlichkeit erweisen, unserer von Krisen zerrütteten Welt mehr behagliche Wärme zu verleihen. Das war's mal wieder. Aufgeklärt staunen. Bis zum nächsten Mal.